Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Studio ist Maike Albart. Fernsehkommissare stehen meistens eher an Currywurstbuden rum. In der Literatur schlendert nur die ein oder andere Figur von Jakob Arjuni oder Emine Sefki Özdamer am Dönerladen vorbei. Auch in der Musik wird der Döner eher stiefmütterlich behandelt. Kulturgeschichtlich gibt der Döner trotzdem viel her, wie Eberhard Seidel beweist. Er ist heute unser Gast und erzählt von den gesellschaftlichen Spannungen, die sich an dieser Erfindung ablesen lassen. Wie es in Ostdeutschland gegen Migranten zur Sache ging, beschäftigt Oliver Steinke in seinem Roman auch dazu gleich mehr. Es geht los mit der Verkostung von Flüssigkeiten, und zwar in dem Buch Kork. Geschrieben haben diesen weinseligen Roman Sophia Fritz, Kolumnistin und Autorin, und der Bandmusiker und Texter Martin Bechler. Schauplatz ist ein Tresen, an dem lauthals über Gott, die Welt und Getränke gekarlauert wird. Dorothea Diekmann hat sich dazugestellt.
Als Sprachrohr für ihre rasanten Tiraden über das falsche Leben haben Sophia Fritz und Martin Bechler zwei Figuren erfunden, Sophia und Martin, wie im richtigen Leben. Schauplatz ihrer Mono und Dialoge ist ein Weinlokal namens Bacchus, Treibstoff für den Erzählfluss der Wein selbst, und den Plot gibt die Entwicklung ihrer Tresenbeziehung, Sophia am Ausschank, Martin auf dem Barhocker. Mit diesen Vorgaben erfüllt das Gemeinschaftswerk Kork die Bezeichnung Roman, obwohl es weit eher einer Kolumne gleicht, in der Existenznot und Alltagsweisheit, Banalitäten und Philosophie, Sinnsuche und Nonsens kompiliert werden. Ein paar Zeilen reichen etwa, um den Homo sapiens abzuwatschen.
Sophia und ich waren uns im Kern immer einig, dass der Mensch doch ein recht zweifelhaftes Gestrüpp sei, auch wenn wir in den jeweiligen Einzelbetrachtungen zu recht unterschiedlichen, bis zuweilen maximal konträren Ergebnissen kamen, wie damit zu verfahren sei. Im Kasus Umwelt, Toleranz und Achtsamkeit allerdings herrschte seit eh und je zwischen uns große Einigkeit. Denn was die lachhaften, quergewickelten Abbiegedarwinisten lange versucht haben, als Krone der Schöpfung zu verticken, entpuppt sich nach gerade mal einer Handvoll tausend Jährchen als fehlentwickeltes Ego-Schweinchen. Aktuell 359 aktive Kriegs- und Konflikthandlungen weltweit, Diskriminierungen aller Mannigfaltigkeiten, Mikroplastik. Bilanz nur so semi, könnte man sagen.
Die rotzig-treuherzige Mischung aus Understatement und Turborhetorik passt ins Bühnenformat kritische Comedy, ganz ohne eingespielte Lacher, wenn reihenweise Pointen und Bonmots geprägt werden wie »Pesto ist kein Nahrungsmittel, sondern eine frühmittelalterliche Verzweiflungstat«. Seelische Schusswunden werden mit Weltschmerzpflastern beklebt, nazidumpfe Vorgenerationen durch den braunen Kakao gezogen, die heillose Gegenwart mal wütend, mal sarkastisch vorgeführt. Glanzpunkte setzt das Duo bei der Typisierung der Weine, sei es ein schlechter Pinot Grigio, den Sophia mit ihrer Affäre Kai und dessen fataler Affinität zu Christian Lindner vergleicht, oder Barbera, Martins Lieblingswein.
Barbera ist schlicht und bescheiden, das mag ich. Ich kann mich weintechnisch durchaus an einer sophisticated Supergranate erfreuen, die sich quasi minütlich nach Sauerstoffkontakt in ihren Nuancen und ihrer Erzählkraft wandelt, aber manchmal will ich halt auch einfach nichts erzählt bekommen, und zwar egal von wem. Vor allem nicht den Oberquark der Marketingfritzen, die von zimtigen Wurzelholznoten und frischem Pfiff aus Kies und Mergel faseln. Barbera ist süße Medizin. Barbera heißt, halt doch einfach die Fresse. Schalt mich ab.
Das ist ganz Martin, ein Mann um die 50, der am Tresen über Songtexten und Aktienkursen brütet und sein Inneres, inklusive seiner Zuneigung zu Sophia, ungern preisgibt. Diese, halb so alt, hat ihre Bachelorarbeit abgebrochen und fühlt sich in der Kneipe eher zu Hause als in ihrer Wohnung. Der Tresenjob füllt jedoch auch die innere Leere ihrer Generation, die mangels revolutionärer Ideale lieber an Befindlichkeiten herumschraubt. Eine Haltung, die ironisch konterkariert wird, als Sophias Therapeut im Bacchus auftaucht und sich seinerseits als milder Psychofall erweist. Obwohl sich die beiden ungleichen Figuren am Ende aus den Augen verlieren, formuliert Martin ein Credo der Freundschaft. Er entnimmt es einem früher absolvierten Tauchkurs.
Gerät nun unerfreulicherweise einer der Buddies in Not und es geht jemandem in der Tiefe die Luft aus, können sie ihm somit kinderleicht aus der Patsche helfen, a.k.a. erfreulicherweise das Leben retten. Lassen Sie uns das Buddy-System mitnehmen in unsere scheinbaren Genusswelten und Ihre systemimmanenten Gefahren, auf die wir offenbar weder verzichten können noch wollen. Und wenn Sie Ihren Buddy, Ihre Buddyline in Not sehen, weil die Dinge in welcher Form auch immer aus den Fugen geraten, handeln Sie. Somit möchte ich diese Zeilen inmitten einer strunznaiven Rotweinpropaganda als ernstzunehmenden Beipackzettel und Warnung vor einem hinterhältigen Charmeur en Promille verstanden wissen. Dann kommen wir da im besten Fall heile durch.
Spätestens mit dieser nur halb veralberten Alkoholwarnung beweisen die Autoren bei aller schnoddrigen Poesie eine geradezu trollingerhafte Bravheit. Die süffige Wirkung des Parcours durch die Weinkarte wäre nach der Lektüre schnell verrauscht, würden nicht einige Höhenflüge episches Talent beweisen, darunter eine Hommage an Puccinis Tosca und ein Besäufnis, bei dem der Teufel höchst selbst mit einer Flasche 2019er Barolo besänftigt wird. Es endet mit dem filmreifen Dialog: Kommst du morgen rein? Ich hab spät. 50-50, morgen Umsatzsteuer. Allein dieser Wortwechsel lohnt die Lektüre.
Sagt Dorothea Diekmann über Kork von Sophia Fritz und Martin Bechler, erschienen bei Kanon, 215 Seiten für 23 Euro. Wir verlassen das eher hedonistische Ambiente der Bars und landen auf der Straße, wo sich in den frühen 1990er Jahren Linksautonome und Neonazis regelrechte Schlachten lieferten. Der Schriftsteller Oliver Steinke hat mit Anfang 20 in der Hausbesetzerszene mitgemischt. In seinem Roman Brachvogelweg 92 schildert er die martialischen Angriffe von Neonazis auf Wohnheime und erzählt gleichzeitig eine Liebesgeschichte. Es ist also weit mehr als nur politischer Aktivismus, meint Oliver Jungen.
Manchmal kommt ein Buch von der Seite, hineingeschleudert in die literarische Szenerie wie ein Molotow-Cocktail. Das ist der Fall bei Oliver Steinkes autobiografisch grundiertem Roman Brachvogelweg 92, erschienen in dem unkonventionellen Haslocher Kleinverlag Brot und Kunst. So stürmisch und frisch, so frei von wehmütiger Nostalgie erzählt das Buch von den Kämpfen, Hoffnungen und Gefühlen zweier linksautonomer Freunde im Jahr 1992, dass sich wohl nicht nur die, die damals selbst dabei waren, zurückversetzt fühlen dürfen in dieses Scharnierjahrzehnt zwischen den großen Ideologien und einer agnostisch-ironischen Postmoderne. Es waren die Nachwendejahre, in denen der Kapitalismus ultimativ gesiegt zu haben schien, während zugleich neue Widersprüche in der Gesellschaft aufbrachen. Die autonome Gegenkultur hatte großen Zulauf. Dabei ging es nicht mehr um linke Theorieschlachten, sondern um angewandte Basisdemokratie, um Hausbesetzungen und Straßenkämpfe gegen Polizeihundertschaften, die etwa Atommülltransporte sicherten. Die wichtigsten Gegner aber waren die plötzlich aller Orten hervorkriechenden Neonazis. Genau diese Welt ist es, in der sich der Ich-Erzähler Adrian und sein guter Freund Hannes bewegen. Zwei junge, sympathische Enthusiasten aus Husum, die es ins urbane Flensburg zieht, wo sie kein Infoladenplenum und keine Hausbesetzerparty auslassen. Dazwischen reiht sich eine politische Aktion an die nächste. Mal zerstechen sie den Rechten die Autoreifen, mal geht es direkter zur Sache.
Es gelingt mir, dem Skin, der den Schlagring hat, die Beine wegzutreten. Er knallt auf den Asphalt. Ich trete auf den Knöchel seiner Hand, ehe er jemanden ernsthaft verletzen kann. Plötzlich schreit Mattes auf und es spritzt Blut. Kai erwacht aus seiner Erstarrung und tritt den Skin, der unter mir am Boden liegt, in den Bauch. Aber der Nazi mit der Platzwunde am Kopf hat inzwischen ein Messer gezogen und zugestochen.
Auf den ersten Blick gehört Steinkes Roman zum autorbeglaubigten Hyperrealismus. Sogar das schlampige Lektorat, das massenhaft orthografische Fehler durchgehen ließ, insbesondere mit dem Dativ steht der Autor auf Kriegsfuß, zahlt auf das Konto der Authentizität ein. Grammatik, scheint das zu sagen, ist etwas für Spießer. Aber dieser Coming-of-Age-Roman ist mehr als ein engagiertes Erinnerungsalbum. Der Autor hinterfragt viele der einstigen Überzeugungen und zelebrierten Feindschaften. So fällt etwa der Bruch mit einem integren, loyalen Freund, der Polizist geworden ist, auf den Erzähler zurück. Zudem rücken die anfangs in gekonnter Beiläufigkeit erwähnten Beziehungen der Protagonisten mehr und mehr in den Fokus. Während die beiden nämlich noch glauben, das Private sei politisch, wird das Politische hier privat. Der Erzähler liebt die Kurdin Samira, eine Philosophiestudentin. Doch angesichts des auffällig oft von ihr erwähnten Kommilitonen Bernd nimmt er insgeheim Abstand von der anarchistischen Idee, wirklich alles brüderlich zu teilen. Das wird mit viel Witz erzählt. Im Mittelpunkt steht allerdings die zwischen Selbstbetrug, bitterer Eifersucht und höchster Euphorie pendelnde Liebesbeziehung von Hannes und der Libanesin Leila. Eine Tragödie von fast klassischem Format. Hannes also schlittert in eine Ménage à trois, weil Leila offiziell bei dem von ihrer muslimischen Familie für sie ausgesuchten Verlobten leben muss. Der darf den begehrten Deutschen nur für einen platonischen Freund halten. Ein ums andere Mal versetzt Leila den liebeskranken Hannes, der alles mitmacht, weil er sich in Wahrheit geliebt fühlt. Das treibt ihn zu einem so mutigen wie naiven Schritt.
Weißt du, ich will wirklich zum Islam übertreten. Hannes sieht sie erwartungsvoll an. Mach das nicht, bitte, Hannes. Aber deine Familie wird mich dann akzeptieren. Ich habe mich viel damit beschäftigt. Vieles vom Islam ist gar nicht mal so verkehrt. Und ich glaube ja tatsächlich an Gott und seine Engel.
Hannes unbedarfte Konversion rettet jedoch nichts. Im Gegenteil, nun erst wird die Katastrophe unausweichlich. Zugleich implodiert der vermeintliche Kulturkonflikt. Es ging hier, merkt Hannes, vielmehr um Leidenschaften. Eine revolutionär-erotische Auflösung, wie in Bernardo Bertoluccis 68er-Film »Die Träumer«, ist freilich nicht mehr im Angebot. In diesem doppelten Unterlaufen des heroischen Gegenkultursettings ist die Erzählung am stärksten. Steinkes narrative Mittel mögen begrenzt sein, aber die, die er einsetzt, beherrscht er bravourös. So erzählt sein Roman mit viel Schwung von linken Utopien und von einem Scheitern, das letztlich schicksalhaft wirkt.
Oliver Jung über Oliver Steinke, Brachvogelweg 92, erschienen bei Brot und Kunst, 340 Seiten, 15 Euro. Wenn es zu Angriffen auf Migranten kam, gingen oft auch Dönerbuden zu Bruch. Davon berichtet der ehemalige TAZ-Journalist und Soziologe Eberhard Seidel in seiner türkisch-deutschen Kulturgeschichte, die den Titel des Gerichtes trägt, Döner. Ich habe ihn nicht vor einem drehenden Fleischspieß, sondern im Studio getroffen. Was denn an einem Döner deutsch ist und was türkisch, wollte ich als erstes von ihm wissen.
Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Also der Döner kommt natürlich ursprünglich aus der Türkei, beziehungsweise, um ganz korrekt zu sein, aus dem Osmanischen Reich. Also er ist dort entwickelt worden und das Osmanische Reich war ja mehr als die Türkei. Aber das, was wir in Berlin kennen oder in Deutschland kennen, ist tatsächlich eine deutsch-türkische Kreation. Und das ist eine Entwicklung, die seit den 70er Jahren in dieser Form sich in Berlin entwickelt hat und von da aus in ganz Deutschland sich ausgebreitet hat. Und wenn ich sage ganz Deutschland, ist das zu wenig eigentlich in der ganzen Welt ausgebreitet hat, der German-Döner.
Also eine Erfolgsgeschichte. Mein Eindruck ist auch, dass jeder so ein Initiationserlebnis mit dem Döner hat, der nach Berlin kommt. Vor allem in den 70er und 80er Jahren war das so. Man ging erstmal dahin und hat sich davon ernährt. Was hat denn die Popularität ausgemacht? Weshalb ist das so ein Siegeszug gewesen?
Also ja, sehr richtig, was Sie sagen. Jeder hat eine Geschichte mit dem Döner-Kebab zu erzählen. Positive, negative, überschwängliche Geschichten. Das zeigt ja auch, dass der Döner-Kebab so etwas wie ein deutsches Kulturgut geworden ist, also zur deutschen Identität gehört. Und etwas angeboten wurden von den eingewanderten Menschen aus der Türkei und das sehr begeistert in der Mehrheitsgesellschaft aufgenommen worden ist, offensichtlich ein Bedürfnis befriedigt hat nach einem Streetfood, nach einer gehaltvollen Mahlzeit, dass man so im Vorbeigehen also einnehmen kann. Und vor allem die Allpräsenz der Dönerläden in Deutschland zeigt, dass es sehr häufig die letzte Rettung der Döner-Kebab ist.
In Ihrem Buch kommt auch ein berühmter Dönerladen am Mehringdamm vor, vor dem sich lange Schlangen bilden. Das ist dann oft auch eine geschickte Werbestrategie, die dahinter steckt. Hatte denn die Dönerbude auch eine soziale Funktion?
Die Dönerbude hat auf jeden Fall eine soziale Funktion. Die ersten Kunden von dem Döner-Kebab waren ja Menschen, die eher internationalistisch ausgerichtet waren, also die Wehrdienstverweigerer in Berlin, die bunte alternative Szenerie auf der einen Seite und auf der anderen Seite Menschen, die nicht so viel Geld hatten und sich keine teuren Mahlzeiten leisten konnten, also vor allem also Angehörige des Industrieproletariats in Deutschland. Das waren so die ersten Kunden und von denen aus ging dann die Begeisterung für den Döner-Kebab auch in andere Regionen in Deutschland und in andere soziale Schichten.
Nun ist es so, dass es ja auch ein günstiges Lebensmittel ist. Trotzdem war es ein großer Geschäftserfolg, jedenfalls viele Jahrzehnte lang. Können Sie uns dazu etwas erzählen? Das ist ja auch etwas, was Sie untersuchen, weil Sie einen Dönerproduzenten zum Beispiel besuchen und befragen.
Was vielen Menschen in Deutschland nicht klar ist, ist tatsächlich die finanzielle Dimension des ganzen Geschäfts des Döner-Kebabs. Die Dönerindustrie, wenn ich das mal so bezeichnen möchte, mit also etwa 16.000 bis 18.000 Döner-Imbissläden in Deutschland, macht mehr Umsatz als die 10 größten Firmen der Systemgastronomie. Also darunter sind beispielsweise McDonald's, Burger King, die Nordsee und viele andere. Und die andere Geschichte ist, dass tatsächlich der Döner-Kebab sich zum Exportmodell entwickelt hat und auch in allen anderen europäischen Nachbarländern mittlerweile bis in die USA auch verbreitet ist.
Also auch da ganz enorm, was sich daraus entwickeln konnte für die türkische Mittelschicht. Vielleicht können Sie uns das so ein bisschen noch erklären, wie das auch ein Mittel war der sozialen Integration.
Also die Menschen aus der Türkei sind ja nicht gekommen, um Dönerläden hier aufzumachen, sondern die sind gekommen in den 60er Jahren und 70er Jahren, um hier in Fabriken zu arbeiten, Geld zu verdienen und dann in die Türkei zurückkehren. Was hat sich alles anders entwickelt? Also seit Mitte der 70er Jahre gab es ja die ersten ökonomischen Krisen. Das heißt, dass Fließbänder abgeschafft wurden, dass bestimmte Produktionsanlagen stillgelegt wurden oder ins Ausland verlegt wurden. Und die ersten überproportional Betroffenen waren die Menschen mit einer geringen Ausbildung, vor allem also aus der Türkei angeworbene Arbeiter. Die waren arbeitslos und es drohte ihnen, dass sie dann zurück müssen in die Türkei, also keinen verfestigten Aufenthaltsstatus haben. Und in dieser Situation hat die eigentlich randständige Schicht sich etwas überlegt, was können sie anbieten? Sie müssen ihre eigene Arbeit erfinden. Und das war die Geburtsstunde von Dönerläden, aber auch Gemüseläden und Änderungsschneidereien. Und das war dann tatsächlich ein Mittel, um die Arbeiter, die hier waren, um sich, also wie Sie vorhin sagten, in die Mittelschicht zu integrieren oder vielleicht in die Mittelschicht überhaupt aufzusteigen. Aber es war auch ein Instrument der Integration der Mehrheitsbevölkerung. Durch den Döner-Kebab gab es für viele den ersten Kontakt zu den Eingewanderten aus der Türkei. Vor allem in Ostdeutschland war das der Fall. Vielleicht ein Aspekt, den man unbedingt, wenn man über die Geschichte des Döner-Kebabs spricht, also auch erwähnen muss, das war nicht nur Liebe gegenüber den Döner-Kebab, sondern es war auch viel Hass. Es gab in den letzten 20, 30 Jahren etwa 1000 Angriffe gegen Döner-Imbissbuden von Seiten von Menschen, die nicht wollen, dass dieses Fastfood und die Menschen aus der Türkei Bestandteil dieser Gesellschaft sind, also von Neonazis, rechtsextrem. Und das ist eine Geschichte, die bislang viel zu wenig in der Erzählung über die Bundesrepublik Deutschland auch eine Rolle spielt.
Also auf der einen Seite gab es diese kulinarische Entwicklungshilfe durch die Döner-Imbisse und die eingewanderten Familien, die die betrieben haben. Aber auf der anderen Seite, zum Beispiel der NSU wurde ja auch unter diesem Rubrum eingeordnet. Diese Rede von den, das ist eine fürchterliche Vokabel, Dönermorden, das erwähnen Sie auch in Ihrem Buch, das ist ein Kapitel. Also da gibt es dann große Defizite in der Wahrnehmung.
Ja, auf jeden Fall. In dem Buch beschreibe ich auch, wie der Döner instrumentalisiert wird in Begrifflichkeiten wie Dönermorde oder Dönermafia, um Täter-Opfer-Umkehrungen vorzunehmen. Also die Dönermorde wurde ja von Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft verübt, also von Neonazis, also über viele Jahre. Aber die Polizei und Strafverfolgungsbehörden haben das nicht erkannt, haben aber gemutmaßt, das sei irgendwas in diesem Döner-Mafia-Milieu und das sei innerhalb der türkischen Community selbst irgendwie zu verorten. Die Angehörigen der Minderheiten wussten sehr wohl, dass es da aus einer anderen Ecke kommt und ahnten es. Es gibt ja sowas wie ein Opferwissen, aber das hat die Mehrheitsgesellschaft nicht wahrgenommen und sie haben das geframed als Dönermorde und haben damit eine Verantwortung, um genauer hinzuschauen, ob es möglicherweise im rechtsextremen Umfeld passiert, weil lagert in die Minderheit hinein. Das ist so der eine Punkt. Es gab vielleicht einen zweiten Punkt, den ich auch untersucht habe. Die Rede von der Döner-Mafia. Da geht es um einen Fleischskandal, der 2005, 2006 Deutschland erschüttert hat. Es wurde Gammelfleisch in Umlauf gebracht, und zwar von Fleischhändlern, die urdeutschen Hintergrund haben, also Münchner oder aus Mönchengladbach. Es wurde dann nicht gesprochen über die Dirndl-Mafia oder Münchner Mafia, sondern es wurde über die Döner-Mafia gesprochen und wurde unterstellt, es hätte irgendwas auch mit den Eingewanderten, mit der Minderheit zu tun, die etwas also mit uns in der Mehrheitsgesellschaft macht. Und es wurde auch hier eine Täter-Opfer-Umkehr vorgenommen. Ja, ich hoffe, dass in Zukunft vielleicht eine größere Sensibilität diesbezüglich in der Gesellschaft ist.
Eberhard Seidel über sein Buch Döner erschien bei Merz, 257 Seiten, 20 Euro. Ob die Gründung des neuen Penn eine Revolution sein wird, erfahren Sie bei Kultur heute ab 17:30 Uhr. Im Studio verabschiedet sich Maike Albart.